Mangelverwaltung statt Zukunftsstrategie. Können wir uns eine Ausgrenzung im Bildungsbereich noch leisten? Ein Vortrag vom Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks Achim Meyer auf der Heide bei den Friedrichshafener Bildungsgesprächen auf ZU Daily.
Liebe Studierende, liebe Mitglieder, die Studierenden sind ja auch Mitglieder der Hochschule, ne? Aber auch liebe Lehrenden, liebe Gäste. Also die erste Frage, oder Sie haben ja ein paar Punkte angesprochen. Den ersten Punkt sage ich Ihnen erstmal mit dem breiten Feld, das ist ganz einfach. Wir haben, als ich noch in der Schule war, durch die Berufsberatung, da gab es die nämlich noch vernünftigerweise in der Arbeitsverwaltung, kam dann bei uns ins Gymnasium und hat dann verschiedene Berufsbilder vorgestellt. Und bei den Juristen wurde irgendwas vorgestellt, fand ich nicht so interessant. Bei den Ökonomen gab es 5 Einsatzfelder. Erstens, Sie können Geschäftsführer eines Unternehmens werden. Zweitens, Sie können in Unternehmensberatung. Drittens, Sie können in die Verwaltung gehen. Viertens, Sie können zum Verband gehen. Fünftens, Sie können Politiker werden. Den letzten habe ich noch nicht gemacht. Deshalb habe ich ein Thema gewählt, was sich mit dem Politikversagen auseinandersetzen wird. Denn das ist für mich eigentlich der spannende Punkt dabei. Und die zweite Frage, wenn wir über die Datenlagen des Deutschen Studentenwerks reden wollen, können wir das nachher gerne. Ich habe nur ein paar Sachen. Sie haben angesprochen die Sozialerhebung, die wir seit 60 Jahren machen. Das ist auch der Hintergrund, warum wir eben immer noch nach dem Beruf des Vaters fragen müssen. Wir fragen inzwischen auch nach dem Beruf der Mutter. Wir haben auch das entsprechend gewichtet. Aber wenn man Langzeituntersuchungen machen will und in den 50er Jahren, muss man auch historisch sehen, nach dem Dritten Reich und als die Frauen dann wieder an Heim und Herd durften, wie es ideologisch eben auch zumindest den 50er Jahren entsprach, hat man natürlich nach dem Beruf des Vaters gefragt. Und das ist das Drama, was wir auch immer unter Gender-Gesichtspunkten teilen, aber man kann es eben nicht ändern. Das ist leider so. Also jetzt würde ich gerne noch wissen, wie kriege ich den hier auf eine Vollansicht? Aber bei Ihnen ist er voll. Ach so, ja, okay, machen wir es so. Gut, was will ich ansprechen? Ich habe bewusst gesagt, also Mangelverwaltung gewählt. Und insofern würde ich mich ganz gerne mal mit bestimmten Aspekten des Bildungssystems auf verschiedenen Stufen auseinandersetzen wollen. Und habe 4 Leitfragen gestellt, die Sie erkennen können. Erstens, also was ist eigentlich im Moment politische Erkenntnisse, was liegt an Vorschlägen sowohl von der Politik als auch von der Wissenschaft vor? Wie sieht die Realität aus? Und das sehe ich schon als Strategie der Ausgrenzung, auch wenn ich hier ein Fragezeichen gesetzt habe. Und was wäre eigentlich zu tun? Und wenn man sich daran orientiert, dann kann ich nochmal historisch werden. Also wir haben angefangen bei der Warnung vor der deutschen Bildungskatastrophe von Georg Picht 1963. Da hat er eine dicke Warnung ausgesprochen, die ist dann interessanterweise von allen verrissen worden, außer von 2 Kultusministern gegensätzlicher Couleur. Paul Mikart war damals Kultusminister in Nordrhein-Westfalen, hat genau das auch gesehen, und Karl-Heinz Evers war damals Schulsenator in Berlin, hat also für die SPD, Mikart für die CDU, das war in der CDU-Zeit in NRW. Und beide haben ihm durchaus Recht gegeben. Und man könnte eigentlich das, was Georg Picht damals gesagt hat, nämlich, wenn nicht sofort, ich zitiere ihn, wenn nicht sofort Notmaßnahmen ergriffen würden, könnte spätestens 1970 nur noch die Hälfte der Lehrerstellen an den Volksschulen besetzt werden. Im Moment sieht es mit dem Lehrermangel umgekehrt aus, aber auch die Zahl der Abiturienten und der Studienräte müsste verdoppelt werden, um nach 2 Weltkriegen den 3. großen Zusammenbruch der deutschen Geschichte in diesem Jahrhundert zu verhindern. Das war die Aussage von Picht. Man muss sich erinnern, historisch war es 1963, Adenauer hatte, glaube ich, den letzten Wahlkampf geführt, war abgelöst, Erhard war der Kanzler, und Erhard hat eigentlich damals den Begriff der formierten Gesellschaft begründet, also eher einen restaurativen Begriff, und dem setzte dann Picht entgegen eigentlich eine Erweiterung, und ich würde auch, das werden Sie nachher sehen, auch zu der These kommen, also wir haben eigentlich schon eine Ausgrenzungsstrategie sehr lange gehabt, zu dem Zeitpunkt auch. Die Eliten haben eigentlich immer dafür gesorgt, dass sie unter sich bleiben. Und da passt auch das Bild der formierten Gesellschaft rein, was Erhard damals beschrieben hat, während Picht eigentlich das aufgebrochen hat und natürlich auch an den Hochschulen nicht nur durch 68, sondern es rumorte und man eigentlich ein klares Ziel hatte, wir brauchen mehr Akademiker, wir müssen das verbreitern. Und das ist dann ja auch mit der Öffnung der Hochschulen in den 70ern dann auch passiert. Gut, heutzutage diskutieren wir über einen künftigen Fachkräftemangel, bedingt durch die demografische Entwicklung. Aber ich will auch an einen Punkt eines erinnern, die Enquete-Kommission Bildung 2000 des Deutschen Bundestages hat gerade kurz vor der Wende, zum Zeitpunkt der Wende, ihren Bericht vorgelegt. Und es war ganz interessant, sie haben schon damals darauf hingewiesen, dass 15% eines Altersjahrgangs immer unqualifiziert bleiben. Also wir haben den unteren Rand angesprochen und das zieht sich durch. Und ich bin auch der Ansicht, dass man eigentlich da sich das doch nochmal genauer ansehen müsste, komme ich nachher auch nochmal drauf, weil es für unsere Qualifikationsstruktur massive Probleme hat in Deutschland und natürlich auch für die Zukunftsfähigkeit des Landes. Dann gibt es die Expertenkommission Finanzierung des lebenslangen Lernens, die von meinem jetzigen Präsidenten Timmermann damals geleitet wurde und im Auftrag der Bundesregierung gearbeitet hat. Und sie haben auch interessanterweise in dem Bericht sehr genau nochmal dezidiert betrachtet den Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Wachstum, Innovationsfähigkeit und Qualifikationsstruktur. Und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass im Grunde seit 1980, nun muss man sehen, die Ergebnisse wurden Anfang des letzten Jahrzehnts vorgetragen, aber Anfang der 80er Jahre oder seit den 80er Jahren im Grunde die Innovationsfähigkeit in Deutschland gesunken war. Das war eigentlich ganz interessant. Man hat, wenn man das unter Arbeitsmarktgesichtspunkten anguckt, und das werden Sie nachher in einem Schaubild auch sehen, im nächsten gleich, dass die in den 80er Jahren unter Blüm und Kohl die Vorruhestandsregelungen relativ breit eingeführt wurden, die in der Folge, auch das ist, muss man wissen, macht eigentlich auch die Diskussion aus über unsere Sozialsysteme und die Belastung der Sozialsysteme heute. Man hat nämlich viele ab 55-Jährige entlassen. Sie wurden dann durch die Bundesanstalt der Arbeit finanziert, quasi ein Übergangsgeld, und haben im Rahmen und haben damit natürlich die Unternehmen von Kosten entlastet, aber es ist auch relativ viel an Qualifikations- und Erfahrungswissen verloren gegangen. Auch das war ein Problem. Und was natürlich auch die dann in der ganzen Zeit, sagen wir mal, auch die wirtschaftliche Entwicklung durchaus mitgeprägt hat. Und die Expertenkommission Forschung Innovation kommt im letzten Jahr in ihrer Studie zum deutschen Innovationssystem wieder zu der Aussage, Bildung und Qualifikation sind die Grundlage der technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands. Im globalen Wettbewerb kann Deutschland nur dann eine konkurrenzfähige Position erlangen oder erhalten, wenn das deutsche Innovationssystem ständig neues Wissen generiert, neue Impulse flexibel aufnimmt und in Innovationen im Markt umsetzt. Und damit natürlich weisen Sie, sage ich auch, wir haben kein Erkenntnisproblem. Alle wissen es eigentlich, dass wir mehr auf Bildung setzen müssen, dass wir mehr auf Innovationen setzen. Und dann kam der Bildungsgipfel 2008 und die spannende Frage ist, was hat sich eigentlich getan? Relativ wenig, würde ich sagen. Gucken wir uns mal die Qualifikationsstruktur an und dann ist es nämlich ganz interessant. Sie sehen, dass wir in der Altersgruppe, also bei dem höchsten beruflichen Bildungsabschluss, wenn Sie sich das mal genau angucken, haben wir eigentlich die besten Qualifikationen in der Gruppe der 45 oder 50 bis 65-Jährigen. Das ist nämlich genau unser Problem, worauf auch viele hingewiesen haben. Sie sehen, wir haben zwar in der Gruppe der 30 bis 35-Jährigen, das ist Fachschulabschluss, nämlich blau, und Hochschulabschluss gelb, zwar größere Kohorten, aber wir haben wieder eine Zunahme bei denen ohne Abschluss, das ist der graue Teil. Und das heißt also, das, was die Enquete-Kommission Bildung 2000 eigentlich vorhergesagt hat, inzwischen liegen wir wieder bei 20% oder knapp 20%, also Enquete-Kommission Bildung 2000 habe ich gesagt, ist von 15% ausgegangen, die eben unqualifiziert bleiben in einem Altersjahrgang. Inzwischen sind wir wieder höher und wir wissen alle, um wen es sich handelt. Es handelt sich vornehmlich um Jugendliche oder junge Erwachsene, männlich mit einem Migrationshintergrund, aber auch deutsche männliche junge Erwachsene, die aus dem System rausfallen, die dann unqualifiziert bleiben und dass sich dieses natürlich durchschleppen wird durch die nächsten Jahrzehnte. Und wir wissen auf der anderen Seite, dass wir eigentlich für Unqualifizierte gar keine Beschäftigungsoptionen mehr haben oder nur in ganz geringem Umfang. Und wir längerfristig eben im Grunde wesentlich mehr Qualifizierte brauchen. Wie kommt es nun zu mehr Akademikern? Und damit komme ich zum Hochschulbereich. Und da gibt es natürlich auch die Erkenntnis, generell mehr Studienberechtigte auszubilden, die soziale Selektion abzubauen auf dem Weg zur Studienberechtigung. Das heißt natürlich auch die Übergangsquoten zwischen Schule und Hochschule vergrößern, die Übergänge zur Hochschule sozial öffnen, finanzielle Hürden abbauen und auch nicht traditionell Studierende für die Hochschule zu gewinnen. Wir haben das jetzt mit den neuen Zielgruppen gemeint. Oder man kann natürlich die Zuwanderung erhöhen, man kann die Internationalisierung erhöhen. Bei der Internationalisierung sind wir relativ erfolgreich. Wer die Zuwanderungsdiskussion in Deutschland sich ansieht, weiß, dass angefangen bei der Green Card bis zu den jetzigen, die sagen wir mal, die Einstiegsgehaltsgrenze so hoch liegt als Hürde, dass im Grunde eigentlich keiner kommt. Das ist oder kommen kann, weil das natürlich auch nicht geboten wird und immer die Nachrangigkeit eben gegenüber deutschen Arbeitskräften betont wird. Und wir können eines auch, die Absolventenquote verbessern. Und das ist bisher eigentlich relativ problematisch. Wir haben weiterhin, das werden Sie nachher sehen, sehr hohe Abbruchquoten auch in den neuen Studiengängen. Da hat sich wenig geändert, obwohl die neuen Studiengänge eingeführt worden sind. Und wir haben, wenn Sie zurückkommen zu dem ersten Punkt, generell mehr Studienberechtigte ausbilden, könnte man sagen, ist ja toll. Wir haben jetzt endlich eine Rekordzahl von 2,3 Millionen Studierenden in Deutschland. Das ist die höchste Zahl, die wir in der Geschichte der Bundesrepublik hatten. Und die Kultusministerkonferenz prognostiziert uns nun auch bis 2019 oder 2020 einen erheblichen Anstieg der Studienanfänger oder kontinuierlich 450.000. Danach dann noch über 400.000. Wer sich die Diskussionen vor ein paar Jahren, das ist gar nicht so lange her, fünf, sechs Jahre, anguckt, da haben alle davon mitgerechnet, dass ab 2016 wir einen richtigen Einbruch haben bei den Studienanfängerzahlen, auch beim Rückgang der Studierendenzahlen. Inzwischen ist man eigentlich so weit und geht davon aus, dass wir auf hohem Niveau bleiben werden bis zum Jahr 2025. Möglicherweise wird sich die Zusammensetzung der Studierenden etwas verschieben. 85% der Studiengänge sind umgestellt. Auch ein Erfolg, aber, und das habe ich vorhin gelernt, in der Zeppelin-Universität ist es noch höher, 80%, aber das passt ja auf die Uni, 75% drängen in den Bachelor und in den Master und 55% in den Fachhochschulen, 79% an der Uni. Und wir stellen fest, wir haben weiterhin eine Überschreitung der Regelstudienzeit. Das ist relativ hoch, bei 40% der Bachelorabschlüsse, 52% der Masterabschlüsse und 67% der Lehramtsprüfungen. Das heißt, auf der einen Seite, die Studierendenzahlen bleiben insgesamt hoch, auf der anderen Seite sind eigentlich die Grundannahmen, die mit der Einführung des Bologna-Prozesses erfolgt sind, nicht erfüllt. Und die Grundannahme war, und da sage ich, das ist für mich der erste Aspekt eines Politikversagens, wir haben in den 1999, 2000, und Sie haben es angesprochen, der BLK, haben insbesondere die Finanzminister natürlich sofort gerechnet. Es gibt einen Anstieg von Studierenden oder Schulabsolventenzahlen, der ist zu erwarten. Und wenn wir die Studiengänge von 8 auf 6 Semester verkürzen, dann können wir natürlich ein Viertel mehr durchschleusen, ohne die Kapazitäten zu erweitern. Diese Grundannahme ist nicht eingetroffen. Im Gegenteil, wenn eben 75% die gefühlte innere Uhr von Studierenden, nämlich 5 Jahre, ausleben und das heißt also den Bachelor und den Master gleich unmittelbar machen, dann haben Sie gar keine Reduzierung der Kapazitäten. Und wenn auch die anderen in der Regelstudienzeit nicht studieren, sondern natürlich länger studieren, haben Sie den Effekt. Und wenn da noch mehr reinkommen, was ist der Effekt heute? Wir haben, die Unis sind voll. Sie haben eigentlich schlechtere Studienbedingungen als vielleicht noch vor ein paar Jahren, weil die Unis völlig überfüllt sind. Und wir werden natürlich auch wieder wesentlich mehr Dropouts haben aufgrund dieser schlechteren Studienbedingungen. Und da hätte eigentlich die Politik aus meiner Sicht, kommen nachher zum Schluss dazu, wesentlich stärker investieren müssen und anerkennen müssen, dass, wenn man das System umstellt, natürlich auch wesentlich mehr an Finanzen, Ressourcen zur Verfügung stellen muss. Diese Folie finde ich ganz interessant, weil sie sehr deutlich belegt, warum wir eigentlich in den nächsten Jahren noch mehr Studienanfänger haben werden. Sie können unten die rote Linie, das sind die international Studierenden, die sind nach dem Einbruch, nach der Einführung der Studiengebühren leicht zurückgegangen. Inzwischen sind sie, haben sich wieder angepasst und steigen wieder. Aber die blaue Linie, das sind die Studienanfänger von 2000 bis 2011. Und das erste Mal haben die Studienanfänger 2011 die Schulabsolventen, die grüne Linie, überschritten. Und Sie können richtig schön erkennen, dass zwischen 2004 und 2010 und insbesondere natürlich in den Jahren 4, 6, gut, da ist eine Doppelung drin, also 4, 5, 6, 7 und 8, die Studienanfängerzahlen wesentlich hinter den Schulabsolventenzahlen zurückgeblieben sind. Das heißt, wir haben also richtig zeitlich versetzt einen Einstieg in das Hochschulsystem. Erst jetzt, und wir erklären uns unter anderem die gestiegenen Studienanfängerzahlen mit zwei Effekten. Einmal haben die Medien nun inzwischen alle berichtet, dass in allen Ländern es doppelte Abiturjahrgänge gibt. Zum Zweiten kann man sehr gut erkennen, dass in den Jahren aus den Berufsbildungsberichten, dass in den Jahren ab 2006 der Anteil der Schulabsolventen mit Hochschulzugangsberechtigten im dualen System signifikant gestiegen ist. Das heißt also, viele Schulabsolventen haben zunächst erst wieder mal eine Lehre vorgesetzt und sind dann erst in die Hochschule gedrungen. Und die kommen jetzt alle in die Hochschulen, neben den doppelten Abiturjahrgängen, neben den letztes Jahr vorgezogenen nicht mehr Wehrpflichtigen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir auch letztes Jahr endlich mal einen richtigen Anstieg bei den Studienanfängerzahlen hatten. Nun können wir sagen, der Studierendenansturm ist endlich da. Deutschland kann sich ja gelassen zurücklehnen und darauf bauen, dass wir nun viele Studienanfänger und Studierende haben, aber die Rahmenbedingungen stimmen eben nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Die Hochschulen sind unterfinanziert, weiterhin. Es gibt keine Auslastung. Und die spannende Frage ist, wie wird sich das selektiv abbilden? Und hier können Sie sehen, dass die Studienabbrüche trotz Bachelor und Master unverändert hoch sind. Wenn Sie sich den Bachelor angucken, dann war es zunächst, ist er von 30 in 2006, also 30% der Studierenden haben abgebrochen, runtergegangen auf immerhin 25 in 2008, aber er steigt wieder. Bei den Diplom- und Magistern hat es sich verbessert, das ist aber auch klar, weil die inzwischen alle sich um ihr Studium kümmern, weil sie sonst nämlich das Studium nicht mehr zu Ende führen können. Und bei den Staatsexamensstudiengängen ist er auch wieder leicht gestiegen. Die Hoffnung, die sich mit den neuen Studiengängen verknüpft hat, eben, dass die Studiengänge studierbarer sind, dass sie weniger Dropouts haben, lassen sich bisher nicht erklären, nicht erfüllen. Und trotz aller hohen Studienanfängerzahlen bleibt das Bildungssystem weiterhin selektiv. Und wir leisten uns, und das ist eigentlich der eigentliche Skandal, wenn ich das angucken, bei jedem Übergang, zunächst von der Grundschule zur ersten Schwelle, dann, das heißt also Übergang an die weiterführenden Schulen, außer natürlich der Hauptschule, ein Viertel zu verlieren von den 100. Das ist im Grunde der richtige Skandal, sodass dann nachher von 100, die angefangen haben, 24%, sind die Daten von 2008 aus dem Zensus, eben einen Hochschulabschluss realisieren, und das ist zu wenig im internationalen Vergleich. Das hat sich schon leicht verbessert, muss man sagen. Wir hatten ein paar Jahre vorher nur 21%, weil wesentlich mehr Abbrüche noch waren. Und insofern ist das ein entscheidender Faktor, wo wir eigentlich ansetzen müssten und fragen müssen, wie kann man die Selektivität des Bildungssystems und die Ausgrenzung reduzieren und mehr natürlich sowohl in die Sek. 2 bringen, das heißt also bei der zweiten Schwelle, dann wiederum mehr von den Studienberechtigten auch zur Studienaufnahme. Auch das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, wenn 45% die Studienberechtigung erzielen, aber nur 34% dann tatsächlich ein Studium aufnehmen, muss man gucken, welche Hürden sind es und wie kann man diese Hürden auch reduzieren und was ist da eigentlich zu tun. Gut, und jetzt gehen wir noch ein bisschen auf die Selektivität ein. Ich habe die Frage nicht gestellt, wer akademische Eltern hat, wer nicht akademische Eltern hat. Aber hier können Sie sehr gut erkennen, wer studiert hat, lässt seine Kinder studieren. Und das ist am höchsten gewesen 2009 in unserer Sozialerhebung bei Selbstständigen mit akademischem Abschluss. Da haben von 100 Kindern 87 ein Studium aufgenommen. Bei den Beamten, die sind knapp dahinter mit akademischem Abschluss, sind es 84%. Die Angestellten mit akademischem Abschluss 64%. Bei den Selbstständigen ohne akademischen Abschluss immer noch nahezu 50%, also 47%. Bei den Beamten dann 43%. Und ganz schlimm wird es bei den Angestellten ohne akademischen Abschluss. Und Arbeiter sind ja in der Sozialversicherung nicht mehr geführt. In dem Sinne also hat man sie darunter zu subsumieren, 26% oder noch weniger. Und wir haben immer den schönen Bildungstrichter. Und da kann man eigentlich erkennen, wenn man sagt, wir brauchen künftig mehr Qualifizierte, wo kann man die eigentlich herholen? Und da sehen Sie bei den Übergangsquoten, die Kinder von Akademikern, 81% oder 81 Kindern von 100 gehen in die Sekundarstufe 2. Das waren schon mal mehr, muss ich sagen. Also 2005 lag der Teil höher. Und 71 haben dann ein Studium aufgenommen, während bei den Nicht-Akademikern sind es 45 Kinder, die nur in die Sekundarstufe 2 eingehen, also unter 50%, und nur 24 Kinder studieren. Und da sind eigentlich die Rekrutierungspotenziale, wenn man mehr Akademiker künftig für ein Studium oder mehr Studienberechtigte interessieren will für ein Studium, denn gut, wir können natürlich noch sagen, also bei den Akademikerkindern, da ist vielleicht noch 10-15% zusätzlich drin, aber wenn man richtig mehr die Qualifikationsstruktur verändern will, und Sie erinnern sich an das eine Bild, was ich Ihnen gezeigt habe, wo zwar in der, kann nochmal drauf gehen, da sehen, dass ich da jetzt drauf komme, geht das? Ne, macht er nicht. Das ist es. Ich versuche gerade auf die eine Folie jetzt drauf zu kommen, aber das ist schwierig. Mal gucken. Ja. Da ist er. Hier können Sie sehen, dass eigentlich, auch wenn sich das verbessert hat in den Altersgruppen, aber der Anteil der Akademiker mit 19% in der Altersgruppe 30 bis 35 immer noch relativ gering ist im internationalen Vergleich. Und das ist eigentlich das Problem. Das heißt, wir müssen mehr Kinder für ein Studium gewinnen und insgesamt die Qualifikationen sowieso erhöhen, also an beiden Enden, unten auch. Und da hatten wir in der Altersgruppe 60 bis 65, wenn Sie es rechnen, sind es 15%, das sind 19%. In der Altersgruppe 30 bis 35 und 17, 45 bis 50, das ist zu wenig eigentlich, um die Innovationsfähigkeit in Deutschland auch hochzuhalten. Und auch der gesamte Wandel in der Arbeitswelt bedarf eines wesentlich höheren Anteils an Akademikern. So, dann gehe ich wieder zurück. War ich hier? Moment, noch eine weiter. So, okay. Gut, und man kann auch sehen, dass sich auch die soziale Zusammensetzung an den Hochschulen eigentlich kaum verändert hat. Wir haben natürlich jetzt in der Langzeitbetrachtung zwischen 1982 und 2009, ist klar, da haben sich Verschiebungen ergeben. Inzwischen haben wir wesentlich mehr Studierende, die der Herkunftsgruppe hoch entspringen. Das spielt auch rein, dass die Massen Universitäten natürlich zu mehr Akademikern geführt haben, aber nicht so signifikant. Das können Sie anhand der Altersgruppen sehen. Also insofern hat sich bis Anfang der 90er durchaus eine leichte Verschiebung ergeben. Allerdings haben mehr Akademikerkinder oder auch mehr Kinder aus den höheren und gehobenen Altersgruppen, Herkunftsgruppen studiert, während wir insbesondere bei der Herkunftsgruppe niedrig, die natürlich auch quantitativ etwas geringer geworden ist, einen starken Rückgang hatten und bei Mittel ebenfalls. Und das, sagen wir, ist eigentlich immer, die drückt immer sehr gut die Selektivität des Bildungssystems aus. Wir haben einen leichten Anstieg wieder seit 2003 bzw. 2006 dann. Und das kann man zurückführen auf eine damalige Reform des BAföGs, die dann 2001 erfolgte und die dazu führte, dass in der Herkunftsgruppe niedrig es dann wieder attraktiv war, durch die Transparenz der Studienfinanzierung, durch die Sicherung der Studienfinanzierung doch ein Studium aufzunehmen, was hoffentlich natürlich auch weitergehen wird. Und insofern kann man auch sagen, ein Instrument, die soziale Zusammensetzung der Studierenden zu verbessern, ist eben auch die entsprechende Studienfinanzierung. Gut, und jetzt komme ich mal zur Strategie der Ausgrenzung, die ich angekündigt habe, die ich auch schon beschrieben habe, aus nicht nur meiner Sicht, sondern ich glaube, es ist auch relativ klar, Mittelschicht und Oberschicht schotten sich eigentlich ab. Sie lassen es nicht zu und dass die Unterschicht in die Gesellschaft stärker eindringt. Wer vor 2 oder 3 Wochen einen interessanten Zeitartikel gelesen hat, da war das beschrieben, der war wirklich top, weil er genau die Situation exzellent beschrieben hat, wie verhindert wird, wie auch Rot-Grün im Übrigen verhindert hat, also alle, dass indem sie Schuldzuweisungen an Leute gegeben hat, die eigentlich in der Situation sind, wo sie sich selber helfen können. Und ich habe in den 90er Jahren, als ich in Hamburg war, mit dem dortigen Arbeitsamtsdirektor lange Diskussionen gehabt, wo wir uns sehr einig waren, dass dieses System es sich leistet, über Generationen hinweg Sozialhilfekarrieren zu finanzieren und anstatt zu intervenieren und dann auch tatsächlich sie an Bildung heranzuführen. Und ich will hier mal zitieren, wie sich die Mittelschicht abschottet. Die Universität, das ist T-Nord, der Bildungsforscher, den ich hier zitiere, die Universität als Bildungsstätte hat sich radikal verändert. Spätestens seit der ersten sozialen Öffnung nach 68 und mit der Massenuniversität seit Anfang der 70er Jahre. Dann kommt Bologna, zweite radikale Veränderung und so weiter und so fort. So viel Reform war nie. Aber, und das ist das Zitat Tenort, wir wollen nicht so tun, als ob sich die Hochschulen vor der Massenuniversität vor Bologna ausschließlich auf Bildung und Forschung einiger ausgewählter Gelehrter konzentrierten, auch wenn konservative Kräfte natürlich immer auf soziale Abgrenzung zielten. Das zeigen die sattsam bekannten Klagen über die angebliche Studierunfähigkeit des Nachwuchses. Der wiederum Tenort, die Klage über den angeblich dummen Nachwuchs gab es schon, als weniger als 0,5% des Jahrgangs studieren durfte. 1788 wurde deswegen das Abitur als Zentral- oder Zugangsprüfung zur Universität eingeführt. Der Kanzler der Universität Halle beklagte sich damals darüber, dass die Studenten alle so dumm seien, unter Studiersucht litten, sich aus den falschen Kreisen rekrutierten. Man müsse die Universität von ihnen reinigen. Später prägte Bismarck den Begriff des akademischen Proletariats. Das ist also auch historisch wesentlich weiter zurückliegend, das durch die Überfüllung der Universitäten entstehe und vor knapp 100 Jahren, das ist etwas weniger, etwas älter als die Studentenwerke, die sind nur 90 Jahre alt oder das Deutsche, also vor knapp 100 Jahren nannte ein Professor die Universität die Wärmehalle der Dummen. Das Zitat Ende. Das sind die Zitate aus der Mittel- und Oberschicht, wie sie eine Verbreiterung des Zugangs zu Hochschulen charakterisiert haben. Und man kann es auf einen Punkt bringen. Es geht nämlich vordergründig nur um die Macht. Und Macht, Ausgrenzung und Zulassen in Zeiten eines geringen Akademikeranteils garantierten nämlich akademische Abschlüsse im Bildungsaufstieg aus sich heraus. Heutzutage ist natürlich, je mehr akademische Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, desto größer ist der Wettbewerb, aber wenn man sich anguckt, wie viele es sind, kann man sagen, eigentlich wird man auch in Zukunft erhebliche gute Zugänge in den Arbeitsmarkt haben. Die Mittelschicht warnt also vor der Massenuni. Die beruflich Qualifizierten, die man gerne hätte, Auch da gibt es erhebliche Beschränkungen. Die HRK hat letztes oder vorletztes Jahr in ihrer Entschließung zum Qualifikationsrahmen allen Ernstes eine Diskussion geführt, dass sie über die Gleichwertigkeit und die gleichen Zugänge, zum Beispiel von Meistern, die Hochschulen so öffnen würden, dass ja dann die Verwissenschaftlichung entfiele. Das war, ich glaube in Heidelberg war das, also ich fand das sehr interessant, also auch da wird sehr deutlich, wie die Hochschulen auch sich abschotten und es wird ganz klar, wenn man sich mal die Hochschulgesetze ansieht, das Hochschulrahmengesetz öffnet ja und sagt also, wir wollen jetzt auch für aus der Berufstätigkeit kommende beruflich Qualifizierte die Hochschulen öffnen. Jetzt können die Ländergesetze haben inzwischen nachgezogen, haben das auch in ihren Hochschulgesetzen festgeschrieben. Und was passiert, wenn man wissen will, wie ich an einer Hochschule als nicht formal Hochschulzugangsberechtiger einsteigen will, muss ich erstmal mich durch eine 47 Seiten Papier der KMK durchblättern, aus dem nämlich erkennbar ist, unter welchen Voraussetzungen ich eigentlich nicht zugelassen werde. Und das sind die meisten. Und das ist eigentlich der eigentliche Skandal. Da sieht man, wie sich das System sehr klar versucht abzuschotten. Gut, und dann kommen wir zur Studienfinanzierung. Und da würde ich natürlich auch sagen, also die Studienfinanzierung ist eigentlich unzureichend. Ich sage Ihnen auch warum. Wir haben aus der Sozialerhebung erkennbar, dass rund 200.000 Studierende nicht hinreichend von ihren Eltern finanziert werden. Das ist die untere Mittelschicht. Und diese rund 200.000, das sind eigentlich die, die auch kein BAföG erhalten, weil die Eltern zu viel verdienen, aber zu wenig verdienen, um ihren Kindern das Studium zu finanzieren. Und die dann auch erhebliche Probleme im Studium haben, was natürlich auch die Studienzeitverlängerung, die Erwerbstätigkeit etc. fördert. Und umgekehrt kann man auch sagen, die Studienfinanzierung ist ausgerichtet auf die Finanzierung der Bürgerkinder. Stipendienwesen wird im Wesentlichen zu 80% von bildungsnahen oder Studierenden aus bildungsnahen Elternhäusern wahrgenommen. Der Familienlastenausgleich begünstigt einseitig die Kinder gut verdienender Eltern. Auch das ist der entscheidende Punkt. Das Kindergeld ist gekappt bis 25 und alles, was darüber hinausgeht. Und wenn wir ein Durchschnittsalter der Studierenden von 24,2 haben, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wer dann davon profitiert. Und derjenige, der ein hohes Einkommen hat und dieses absetzen kann, im Gegensatz zu dem, der seine Kinder nicht finanzieren kann, hat natürlich das Problem, dass, wie gesagt, oder dass wir eher dazu kommen, die Bürgerkinder werden begünstigt. Und jetzt gehen wir mal weiter zur Ausgrenzung im Bildungsverlauf. Und das finde ich ganz interessant. Wir haben seit zig Jahren einen Rechtsanspruch für Kindergartenplätze, wo alle ja von der Bildung im Elementarbereich reden. Und ab 3, das wird jetzt auch in verschiedenen Ländern auf 2 runtergefahren. Und man hat sogar für 5-Jährige den Zugang frei. Und was passiert? Dann muss man sich die Ausführungsgesetze zum SGB 8 in den Ländern ansehen. Und dann wird man relativ schnell feststellen, dass den Anspruch auf den Kindergartenplatz haben in der Prioritätenskala erstmal Berufstätige. Das heißt, die es am nötigsten hätten, nämlich Kinder von Hartz-IV-Empfängern, kommen gar nicht rein. Weil wir auch da eine Mangelverwaltung haben, die Nachfrage nach Kitaplätzen ist viel höher, als wir überhaupt angeboten haben. Und deshalb fängt es im Grunde eigentlich schon unten im System an. Das geht dann natürlich weiter, also auch in Richtung Schule. Aber da ist eigentlich der Riesenskandal und der drückt sich natürlich auch aus. Politisch will ich nur erinnern ans Bildungsgeld, also was von der Leyen eingeführt hat, was auch nur beschränkt zugänglich ist, oder das Betreuungsgeld. Das Betreuungsgeld, die ganze Diskussion, Hartz-IV-Empfänger brauchen ja kein Betreuungsgeld, weil sie sind eh zu Hause. Ne? Also das ist, und könnten das ja noch anders verwenden. Insofern nochmal die Erinnerung an den Artikel in der Zeit zur Unterschicht. Und wir haben eigentlich, deshalb sage ich auch, Bürgerkinder werden gefördert, und da zitiere ich das Institut der Deutschen Wirtschaft, und da sind, auch wenn die für Studiengebühren sind und wir nicht, aber muss ich sagen, unter bildungsökonomischen Aspekten haben Sie völlig recht, denn Sie sagen ganz klar, die geringste Eigenbeteiligung wird dort abverlangt, wo die höchste Bildungsrendite ist. Das gilt für Sie nicht, Sie zahlen Studiengebühren hier, aber die anderen zahlen keine. und sie zahlen extrem hohe Kindergartenbeiträge, wenn sie ihr Kind unterbringen müssen und eben entweder ein hohes Einkommen haben oder freiwillig oder sonst was. Und das geht so weiter bis zur Nachhilfe und dergleichen. Also da ist es so, wenn, je mehr wir zum Beispiel in den Elementarbereich unterbrächten, desto größer wäre die öffentliche Bildungsrendite. Und das geht natürlich genauso weiter dann im Primarbereich in der Schule, Sekundar und so weiter, aber an der Hochschule sieht es dann anders aus. Gut, und dann letzter Punkt. Wir sagen, alle Sonntagsreden reden davon, wir müssen die Internationalisierung ausweiten. Machen wir auch. Der Anteil internationaler Studierender ist kräftig gestiegen. Aber es gibt erhebliche Zugangsbeschränkungen am Arbeitsmarkt für die Absolventen. Und das ist eigentlich absurd. Also weil wir wesentlich mehr hier halten könnten. Und der Sachverständigenrat hat eine Untersuchung gemacht. Von den rund 28.000 Absolventen, ausländischen Absolventen in Deutschland, wären 2/3 der ausländischen Absolventen gerne nach dem Studium in Deutschland geblieben, hätten dann auch hier dem Arbeitsmarkt qualifiziert zur Verfügung gestanden. 1/4 ist geblieben. Das ist auch eine Verschwendung von Ressourcen. Und da, wie gesagt, gilt eben tatsächlich die These, wir leisten es uns kräftig auszugrenzen. Was wäre zu tun? Und damit komme ich zu meiner letzten Folie und dann können wir gerne diskutieren. Aus meiner Sicht müsste man die bildungs- und hochschulpolitischen Ziele neu justieren. Und Herr Janssen, Sie haben angesprochen, oben und unten, mehr fördern, mehr Elite. Wir haben nichts gegen Elite, aber ich glaube, was erstmal grundsätzlich notwendig ist, ist ein Ausbau der Grund- und der Breitenförderung. Das gilt für das Hochschulwesen generell. Wir haben ein gravierendes Problem, also die 4 Milliarden, die im Moment für die Exzellenzinitiative ausgegeben werden, waren exakt die Zahl, die vor ein paar Jahren beziffert wurde, als Unterfinanzierung der Hochschulen. Man hätte eigentlich da auch breiter steuern können. Wir haben jetzt mit den Hochschulpakten, die berechnet sind auf 365.000 zusätzliche Studierende, liegen wir schon weit unter den Studienanfängerzahlen, also was ein gravierendes Problem ist. Und ich habe darauf hingewiesen, dass die auch gar nicht ausreichen, weil ja die Studierendenzahlen insgesamt gestiegen sind durch längere Verweildauern und direkte Übergänge. Also auch das führt eben zu einer wesentlichen Verschlechterung unseres Bildungssystems. Und dann müsste man als zweiten Punkt das System vom Kopf auf die Füße stellen. Und eigentlich muss man sagen, wir müssten im Grunde auf breiter Ebene den Zugang ermöglichen zu Kita-Plätzen, und zwar für alle, möglichst auch noch kostenlos, weil dort die höchste öffentliche Rendite ist. Und dann muss ich als Studiengebührengegner sagen, wenn dann alle oben angekommen sind, dann könnte man auch Studiengebühren verlangen. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn die Selektivität in dem Bildungssystem so behoben ist, dass wir wesentlich höhere Zugänge aus auch den nicht bildungsnahen und nicht einkommensstarken Elternhäusern haben, dann gut, das kann man ja dann über Stipendien etc. auffangen. Aber dann hätten wir eigentlich mal eine Umdrehung des Systems und wären dann auch ein bisschen wesentlich weiter. Und dann Studienfinanzierung sichern und verbreitern. Ich habe auf die 200.000 hingewiesen. Und es kommt auch hinzu, dass alle Studien zeigen, inklusive unserer Sozialerhebung, dass in einkommensschwächeren Familien die Kosten eines Studiums oft überschätzt werden, der Ertrag eines Studiums unterschätzt wird und im Endeffekt eben eine Entscheidung gegen die Aufnahme eines Studiums erfolgt. Und das sind genau die Diskrepanz an der Stufe 4 bis 5, das heißt, oder nee, war 3 bis 4, also wenn 45% das Abitur machen, aber nur 34 ein Studium aufnehmen, 34% von 100, die mal angefangen haben, ist klar, dass hier auch zum Teil die Fehlentscheidungen getroffen werden. Gut, und letztlich, wer gestern den Tagesspiegel gelesen hat im Berliner, da hat vor allem Dinge einen großen Artikel geschrieben, weil sie jetzt gerade ein Buch veröffentlicht hat oder öffentlich veröffentlicht zum den Reform des Bildungswesens. Da sagt sie, die Kinder gemeinsam lernen lassen, länger gemeinsam lernen lassen, ist sicherlich richtig, aber das ist aus meiner Sicht eher, wieder geht es wieder den Weg der Schulformdebatten, den ich wirklich für überflüssig halte bis zum Anschlag. Was wir eigentlich machen müssten, wir müssten die Ressourcen der individuellen Förderung schon in der Elementarstufe, dann in der Primar- und in der Sekundarstufe ausbauen. Und das heißt mehr Lehrer. Das heißt im Grunde auch eine wesentlich verbesserte Lehrerbildung, die eine wesentlich bessere Diagnosefähigkeit ermöglicht, um auch die Potenziale zu erkennen. Und wir müssen die Elternberatung stärken. Ist nämlich ganz interessant. Aus den Schuluntersuchungen ist sehr deutlich erkennbar, dass Kinder mit gleichem Leistungsstand unterschiedliche Schullaufbahnempfehlungen erhalten, in Abhängigkeit von der Herkunft. Also wir haben selber in den 90er Jahren, Sie haben es ja gesagt, ich war im Schulbereich, haben wir Untersuchungen gemacht, die sogenannte Lernausgangslagenuntersuchung, die hat Lehmann von der HU damals für uns gemacht und er kam immer schön zu den Ergebnissen, dass die Kinder aus Volksdorf oder aus den Elbvororten ganz andere Schullaufbahnempfehlungen bekamen, als eben die Kinder dann aus Rahlstedt oder sonst was, auch wenn der Leistungsstand durch die übergreifenden Schuluntersuchungen gleich war. Und was lernt man daraus? Und das hat die Heike Solger eigentlich ganz gut in einer Untersuchung zum Ausdruck gebracht, die bei der Ebert-Stiftung mal veröffentlicht wurde. Sie hat nämlich klar gesagt, die bildungsfernen Eltern akzeptieren Lehrer als Experten, deren Urteil gilt. Das ist natürlich absurd. Wenn unser einer mit einem akademischen Hintergrund von einem Eltern, von einem Lehrer gesagt bekäme, ihr Kind ist nicht bildungsfähig oder soll doch lieber nicht die Oberstufe besuchen und nicht studieren, dann würden wir als Eltern uns sofort auf die Beine stellen und den Lehrer Maß nehmen und sagen, nee, das akzeptieren wir nicht. Und das ist genau das Klassische. Also das heißt, bildungsnahe Eltern haben ein ganz anderes Verhalten. Und insofern müssen wir die Elternberatung stärken, dass sie die Lehrer weniger als Experten akzeptieren und dass natürlich in den Schulen auch mehr Förderung gesetzt wird. Und dann könnte man vielleicht das System verändern. Ich sage deshalb etwas zur Schulformdebatte oder sage, warum ich dazu eher unterschiedlicher Meinung als viele Experten bin, die für Gesamtschulen oder Einheitsschulen oder sonst was sprechen. Selbst die Baden-Württemberger haben ja interessanterweise die Handwerkskammer oder hat ja hier mal vor in den 90ern einen Vorschlag gebracht, wo sie gesagt haben, also Schüler länger zusammenzulassen, das ist natürlich richtig. Aber das alleine ist nicht das Alleinseligmachende. Wir müssen, wenn man dann es tatsächlich angeht und guckt, warum manche PISA-Länder erfolgreicher sind und andere nicht, dann muss man ganz klar sagen, in Finnland ist das Lehrergehalt auch an die Erfolgsquote der Schüler gekoppelt. Das wäre bei uns mit dem Beamtenstatus nicht vereinbar. Das wäre sehr schwierig. Und insofern müssen wir eigentlich da intervenieren und kriegen es nicht nur über die Schulform hin. Und gerade Baden-Württemberg hat immerhin, das ist sehr hoch und sie haben ja ein sehr gegliedertes Schulsystem, aber immerhin knapp 40% der Hochschulzugangsberechtigten kommen aus dem beruflichen Schulsystem. Das heißt also, die Umwege, die Durchlässigkeit in dem System funktioniert trotz der Selektion interessanterweise. Nun muss man allerdings auch sagen, die Schülerstruktur ist in Baden-Württemberg eine andere als in Bremen zum Beispiel. Und in Bremen müssten wir eigentlich mehr fördern, in den Stadtstaaten mit einem wesentlich höheren Migrantenanteil, der auch wieder bildungsferner ist. Auch das ist der entscheidende Punkt. Ja? Also es gibt ja solche und solche Migranten und wir wissen aus der Migrantenforschung, dass insbesondere bei den Flüchtlingen, die dann auch eher bildungsnäher sind, der Spracherwerb der Kinder wesentlich schneller gelingt als bei denen, die aus dem hintersten Anatolium kommen. Und damit will ich jetzt nicht, habe ich nicht politisch sauber argumentiert, aber es ist einfach so, wir wissen es, dass der Wortschatz in der Muttersprache schon ein so geringer ist, dass sich natürlich auch der Wortschatz im Deutschen dann auch adäquat wesentlich kleiner darstellt als bei denen, die aus den akademischen Elternhäusern kommen. Gut, das wären meine Punkte. Ich als Resümee habe ich ja als Titel gehabt Mangelverwaltung und ich bin weiterhin der Auffassung, dass wir den Mangel verwalten, dass wir im Grunde auch viel zu spät intervenieren und nicht präventiv. Und das hat andere Gründe, die könnte man noch weiter ausdehnen. Es hängt mit Haushaltsgründen und so weiter zusammen. Ich will nur ein Beispiel geben aus der Praxis. Wir haben es uns geleistet, in den 90ern und auch noch Anfang des letzten Jahrzehnts in Hamburg, Kinder über die Jugendhilfe in einen Ausbildungsabschluss zu bringen, beziehungsweise auch den Ausbildungsabschluss dann zu realisieren. Das hat uns pro Jugendlichen 300.000 Mark gekostet. Das muss man sich mal vorstellen. Hätte man ganz vorne angefangen und dafür gesorgt, dass die im Bildungssystem von vornherein dabei gewesen wären, hätten wir uns die Kosten ersparen können. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit.